How to Make It, der Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Präsentiert von Adamant Music. Herzlich willkommen zur 9. Episode von How to Make It. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Musikproduktion und Mixing im Speziellen. Wir reden über die Arbeit eines professionellen Mixing-Engineers, wie du einen guten Mischer findest, was das Ganze kostet und darüber hinaus gibt es einige Tipps für dich, wie du deine Produktionen ganz einfach verbessern kannst. Die Musik ist natürlich die Grundlage deiner Karriere und sollte deshalb auch so perfekt wie möglich klingen. Es erwartet dich also wieder eine sehr relevante Folge mit vielen interessanten Einblicken. Also viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich wirklich sehr auf meinen heutigen Gast. Wir haben uns erst vor kurzem kennengelernt, aber ich war von der ersten Sekunde an extrem begeistert von seiner Arbeit. Er ist nämlich Mixing Engineer und hat ein paar Singles gemischt, die auf Adamant Music veröffentlicht wurden und werden. Heute werden wir also viel über seine Arbeit, Mixing und Musikproduktion im Allgemeinen sprechen. Ich freue mich wirklich sehr, dass er heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, René Jesser.
Servus, freue mich da sein zu dürfen.
Grüß dich. Ja, gerne, danke, dass du dabei bist. Vielleicht magst du anfangs einmal kurz dich so ein bisschen vorstellen und einmal so einen Kurzabriss, wie bist du zur Musikproduktion und dann eben speziell zum Mixing gekommen?
Okay, bin der René, ich mische mittlerweile seit 10 Jahren ungefähr. Also vor 10 Jahren habe ich ziemlich damit angefangen. Bin, glaube ich, hauptsächlich im Rock-Pop-Bereich, mehr Pop als Rock, tätig. Und ja, also ich habe halt vor 10 Jahren angefangen, damals noch in so einem Proberaum mit einem Kumpel. Und bin praktisch mehr so aus der Hip-Hop-Schiene gekommen, weil viele Freunde praktisch Hip-Hop gemacht haben. Und ich, das halt war nicht so mein Thema. Also ich wollte halt nicht rappen oder so. Und ich habe dann gesagt, hey, ich mach die Technik, weil das hat mich halt schon immer interessiert. Und so habe ich dann angefangen, praktisch da aufzunehmen. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ja, immer nur Gesang aufnehmen ist zwar ganz nett, aber irgendwie würde ich auch gerne mal mit Bands das probieren und so. Und dann hat sich das immer weiter ausgebaut. Es war praktisch alles noch während der Schulzeit. Und ich bin dann nach der Schulzeit, hatte ich ein bisschen Glück und habe einen Praktikumsplatz in einem Studio gekriegt, was ja heutzutage nicht mehr so normal ist, leider. Und habe dann da noch mehr mit Bands zu tun gehabt und habe das dann weiterhin ausgebaut. Mir dann auch mal nach dem Praktikum, das hat so ein Jahr gedauert, mein eigenes Tonstudio aufgebaut, was man heutzutage, glaube ich, als besseren Proberaum bezeichnen würde im Nachhinein. Aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht auch und da lernt man halt auch viel, wenn man sein erstes eigenes Studio baut. Und dann, genau, so bin ich dann da reingekommen, halt über diese Hip-Hop-Schiene und dann mit Bands. Und das mit den Bands hat mir halt Spaß gemacht und dann habe ich das immer weiter ausgebaut. Genau.
Und wie hat sich dann entwickelt von, ich sag mal, breit Musikproduktion mit Aufnahme und so? Jetzt machst du ja hauptsächlich reines Mixing.
Genau, ja. Ich wollte schon immer nur mischen, eigentlich. Okay. weil mir das halt echt am meisten Spaß macht. Also es ist einfach das, wo so auch mein Herzblut am meisten drin hängt. Und es ist halt schwer, direkt anzufangen mit nur mischen. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, ja, dann nehme ich halt mit den Bands auf und danach mische ich es. Dann kann ich auch mischen. Und dabei habe ich festgestellt, dass wenn man natürlich aufnehmen, ist es halt nicht so, dass ich es nicht mag. Ich finde Aufnehmen auch super, super geil, aber mischen ist halt für mich so das, wo mein Herzblut halt drin hängt. Und genau, also am Anfang halt viel aufgenommen auch, damit man was zu mischen hat und dann eben das ausgebaut und auch speziell das angeboten zu sagen, hey, ich mische euer Zeug. Also gar nicht mehr zu sagen, ich record das, sondern nein, ich mische nur noch. Mhm. Das ist auch speziell so angeboten, genau.
Du hattest jetzt mit Sicherheit über die letzten Jahre einige coole Projekte. Gibt es da irgendwie eins oder ein paar, die so ein bisschen herausstechen, wo du dir denkst, ah, das war irgendwie besonders geil und wenn ja, warum?
Ja, tatsächlich, ich habe im Oktober 2016 habe ich ein Album aufgenommen mit einer Band, die heißt Dia. Die gibt es mittlerweile leider nicht mehr, also die haben sich da so ein bisschen aufgelöst. Da waren wir 10 Tage im Studio, ich habe das Ganze getrackt, co-produziert und dann auch gemischt. Und das war einfach eine coole Zeit, auch, also einfach extrem coole Leute, mit denen das richtig Spaß gemacht hat, zusammenzuarbeiten. Und das war ein sehr harmonischer Prozess einfach auch. Und man hat, ich selber habe für mich total viel dabei gelernt und rausgezogen. Und ich glaube auch der Band hat es viel gebracht. Und wir haben dann ein Album aufgenommen, das zu dem Zeitpunkt, das würde ich so im Pop-Rock-Bereich ansiedeln, eher mehr Pop tatsächlich. Und es ist halt viel Crossover. Also da sind Songs dabei, die einfach tatsächlich schon irgendwie rock-bluesig irgendwie sind. Und dann sind Songs dabei, die einfach wirklich mit elektronischen Drums und voll produziert. Und das gab es zu dem Zeitpunkt so, finde ich jetzt nicht. Und deswegen steht das für mich immer noch raus. Und ich höre es mir tatsächlich auch immer noch gern an.
Ja, geil.
Sehr viel Spaß gemacht.
Bevor wir so ein bisschen in die, in Anführungszeichen, Praxis gehen, vielleicht magst du einmal für die, die es nicht wissen, den Unterschied zwischen Mixing und Mastering erklären. Das ist ja so immer so ein bisschen das Mysterium.
Ja, genau. Also beim Mischen geht es darum, dass ich praktisch die ganzen Einzelspuren bekomme, zu allen von allen Instrumenten, die halt im Song vorhanden sind und vom Gesang etc. Also ich habe praktisch jede einzelne Spur, Bassdrums, Snare, Bass, Gitarren, Vocals und so weiter. Und beim Mastering kriegt der Mastering-Engineer praktisch nur den Stereo-Mix, also nur den fertig zusammengewürfelten, zusammengemischten Song und bearbeitet den dann weiter, um den für die verschiedenen Streaming-Plattformen oder für CD zu optimieren. Ich arbeite praktisch auf vielen Einzelspuren, je nachdem wie viel es sind. Manchmal sind es 120, manchmal sind es 20. Und der Mastering-Engineer kriegt praktisch die Summe davon und bearbeitet, macht die schöner für die Streaming-Plattform, für die CDs, macht das File fürs Presswerk, die ganze Sache.
Genau. Wie stehst du so ein bisschen dazu, wenn eine Person mehrere Hüte aufhat? Also zum Beispiel Produzent ist auch gleich der Mischer ist auch der Mastering-Engineer etc. Siehst du da Probleme oder kann man das auch als eine Person übernehmen?
Ich glaube, das muss die Person ein bisschen für sich selber entscheiden. Also, weil ich glaube, wenn ich ein guter Mastering-Engineer bin, dann könnte ich wahrscheinlich auch mischen. Ich persönlich für mich mache das so, dass ich die da sehr gern sehr getrennt vorgehe. Also, dass ich einen Produzenten in dem Projekt habe, ob das dann die Band selber ist oder ob es jemand ist, den die fragen, ob der sie produziert sozusagen. Und dann gibt es einen Mix-Engineer und dann gibt es einen Mastering-Engineer. Ich mag das gern trennen, weil ich der Meinung bin, dass mehr Leute mit mehr Meinungen, das erfordert mehr Kommunikation, aber es ergibt auch ein besseres Endergebnis.
Okay.
Das ist meine Meinung.
Also ich sehe es ähnlich. Ich glaube, das Produzieren und Mischen kann man noch, aber ich gerade zum Mastering, glaube ich, ist nochmal so ein frisches Paar Ohren, ist immer sinnvoll.
Auf jeden Fall.
Also als Abschluss mehr oder weniger.
Speziell fürs Mastering ist es sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Und beim Produzieren und Mischen, da kommt es auf die Musikrichtung drauf an, weil es einfach Musikrichtungen gibt, wo das Produzieren und das Mischen so Hand in Hand geht. Mhm. Aber selbst wenn das der Fall ist, wenn man das Budget hat, empfehle ich nochmal einen Mix-Engineer da dazu zu ziehen. Weil man einfach nochmal eine neue Perspektive auch auf die Musik kriegt. Und auch für den Produzenten, der dann vielleicht schon 3 Monate da dran hängt und den 20. Rough Mix macht oder so, ist dann vielleicht ganz cool, wenn der sich da ein bisschen zurücklehnen kann und dann einfach mal in eine mehr bewertende Funktion geht und sagt so, okay, mach du das mal und ich gebe jetzt einfach Feedback drauf.
Total.
Genau.
Was können denn, um so ein bisschen in die Praxis reinzugehen, was können denn Musiker tun, um dir das Leben leichter zu machen und damit eben auch die Qualität dann wahrscheinlich ihrer Produktion und das vom Endergebnis letztendlich zu erhöhen? Was können Musiker machen oder was könntest du empfehlen, dass es letztendlich, dass die Produktion am Ende besser wird und um dir das Leben leichter zu machen?
Ich glaube, was man auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass man von Anfang an, wenn man beschließt, man macht eine EP oder eine Single, dass man sich sofort jemanden sucht, also ein Team sucht, also sofort beschließt, wer produziert es, wer mischt es, wer mastert es. Und dann auch sofort mit den Leuten in Kontakt tritt, weil es ist zum Beispiel so, dass viele Techniker, mir inklusive, geben halt schon Feedback, bevor das eigentliche Mixing stattfindet. Also Feedback auf die Vorproduktion, Feedback auf die Aufnahmen, sodass ich halt sagen kann, hey, die Drums sind nicht cool genug recorded, mach das mal nochmal neu. Oder die Vocals klingen nicht gut, mach das mal nochmal neu. Und dann ist man da schon in der Kommunikation und kann so die Qualität einfach heben. Speziell, wenn man jetzt eine junge Band ist, die vielleicht nicht so viel Erfahrung im Recording-Bereich hat, ist das halt, also ich finde es wahnsinnig gut, da so Feedback zu geben, weil ich habe halt auch einen Mastering-Engineer, mit dem ich zusammenarbeite, der mir schon vor dem Master Feedback auf meinen Mix gibt. Mhm. So. Und dadurch kann ich halt die Qualität immer erhöhen. Und das Gleiche kann ich dann halt auch bei den Bands machen, die mit mir zusammenarbeiten.
So. Das heißt, du bist quasi in der kompletten Produktion letztendlich involviert und steigst nicht erst ein, wenn du dann die fertigen Spuren bekommst, sondern sagst doch schon früher, hier kannst du noch was verbessern, und letztendlich so garantierst du auch, dass du entsprechend die bestmögliche Qualität an Aufnahmen sozusagen schon mal bekommst.
Genau, ja. Und das ist, also wenn die Band will, dann gebe ich zum Beispiel auch Feedback aufs Arrangement. Das ist jetzt aber nicht so das ist optional für die Band, weil ich ja nicht der Produzent bin. Mhm. Was mir wichtig ist, ist halt Aufnahmequalität, dass ich sagen kann, hey, die Vocals klingen gut genug oder sie klingen es nicht. Und dann auch dementsprechend helfen kann mit Vorschlägen, was man noch verbessern könnte.
Ganz konkret. Wie stehst du in der Hinsicht zu Home Recording und Studio, so ein bisschen der Vergleich? Glaubst du, dass du als Band, natürlich vorausgesetzt, dass man sich da einigermaßen auskennt, auch qualitativ ausreichende Spuren oder hochwertige Spuren produzieren kann, die dir dann für den Mix ausreichen, oder muss man dafür in ein großes Studio gehen?
Ich finde Home Recording super. Also ich bin der Meinung, dass man auf jeden Fall daheim gute, sehr, sehr gute Spuren produzieren kann, die wirklich weit reichen. Und das ist halt wie in jeder Sache, die man macht. Wenn man ein bisschen Geld investiert ins Home Recording Setup, halt nicht das billigste Interface kauft und nicht das billigste Mikro, dann kommt man mittlerweile wirklich sehr, sehr weit. Und speziell jetzt, wenn man dann noch sagt, ich habe irgendwie eine Ecke in meinem Schlafzimmer, wo ich so ein bisschen Akustik-Treatment mache, damit ich halt Vocals auch aufnehmen kann, und der Raum halt nicht so drauf ist auf dem Gesangsmikrofon, kommt man wirklich sehr, sehr weit. Also auch die Projekte, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, zeigen das einfach, dass man wirklich sehr professionelle Ergebnisse auch mit purem Home-Recording erzielen kann.
Auch bei Schlagzeug, oder kommt man da dann an Grenzen?
Schlagzeug würde ich ein bisschen abhängig machen von der Musikrichtung. Weil zum Beispiel, wenn man Garage-Rock macht, das ist cool, wenn es nicht so gut klingt. oder bei Hip-Hop ist manchmal auch ganz geil, wenn man echtes Schlagzeug aufnimmt, wenn das ein bisschen abgefahrener klingt. Wenn man jetzt einfach Popmusik macht und man sagt, man möchte ein Schlagzeug aufnehmen und das wirklich gut, dann ist, glaube ich, dann steckt man zu viel Geld in das Equipment, das man bräuchte, um daheim gutes Schlagzeug aufzunehmen. Da rentiert sich dann eher, einen Tag ins Studio zu gehen oder zwei, das mit jemandem zu machen, der das regelmäßig macht. Ja, ich glaube schon, dass man es daheim machen könnte, aber dann investierst du da gleich mal 3.000, 4.000 Euro in Mikrofone und Interface und so weiter.
Gut, da kannst du ja einige Studiotage buchen.
Genau, und da ist dann die Frage, hat man vor, man möchte noch weiterhin mit Home Recording mehr machen, dann rentiert sich vielleicht, das muss man sich dann durchrechnen. Aber wenn man jetzt sagt, wir machen jetzt eine EP und dann kommt erstmal nichts mehr, dann ist es vielleicht nicht die beste Investition. Das Geld würde ich dann eher in Marketing oder eben ins Mixing und Mastering investieren, wenn das
zum noch nicht eingeplant war. Gleich mal zu dem Punkt, das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, aber wie erkennt bzw. findet man denn einen guten Mixing Engineer? Woran kann man das erkennen, dass derjenige Ahnung hat? Weil jetzt einfach, blöd gesagt, nur Referenzen, das sagt ja jetzt erstmal nicht allzu viel aus.
Das stimmt. Also ich würde sagen, dass Referenzen auf jeden Fall trotzdem Teil sind, weil man sollte sich schon anhören, ob der Mix Engineer also eine Qualität abliefern kann, die einem selber zusagt. Also wenn man sich die Referenzen anhört und das gefällt einem schon nicht, dann einfach soundqualitativ nicht, dann ist es natürlich schwierig. Ich würde auf jeden Fall immer mit dem Mixing-Engineer vielleicht mal anschreiben und dann telefonieren und auch einfach schauen, vibe das sozusagen. Also komme ich mit dem Menschen klar? Habe ich Bock auf den Menschen? Habe ich Bock, mit dem Diskussionen zu führen? Weil es kommen welche, so oder so. Und habe ich Lust, mit dem mein Projekt anzugehen? So fühle ich mich wohl dabei. Mhm. Und ich würde eher nach dem Aspekt gehen, wenn man mal sagt, man hat jemand gefunden, wo einem der Sound grundsätzlich gefällt. Was man natürlich machen kann, ist, dass man, wenn man schon einen Song fertig hat und eben nicht von Anfang an mit jemandem zusammenarbeitet, dass man sagt, hey, hier ist ein Song, kannst du einen Testmix machen, wenn derjenige das anbietet. Kann man machen, dann sieht man, wo man hinkommt. Mhm. Das hängt aber von Mix-Engineer zu Mix-Engineer ab. Und ich würde sagen, dass man als guter Mix-Engineer in der Lage ist, die Band, sage ich mal, zu befriedigen. Und da kommt es dann echt mehr aufs Persönliche drauf an. Habe ich Bock, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten? Dauer, also über den Zeitraum der Produktion. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
Glaubst du, dass viele auf bestimmte Genres festgelegt sind oder dass die Mehrzahl an Mixing Engineers quasi breit gestreut ist und alles Mögliche irgendwie annimmt?
Boah, das finde ich, kann ich tatsächlich schlecht einschätzen. Ich glaube, also es gibt halt in so speziellen Genres wie jetzt im Hardcore-Bereich, also Metal, Hardcore, die sind dann schon eher ziemlich so auf Metal und Hardcore spezialisiert. Mhm. Und bleiben dann auch ziemlich in dem Genre, genauso wie es Leute gibt, die ausschließlich Hip-Hop mischen, die auch ziemlich dann in diesem Hip-Hop-Genre bleiben. Was ein bisschen der Grund ist, dass die Genres einfach echt sehr speziell funktionieren und genauso gibt es dann für EDM. Ich glaube, da gibt es in jedem Genre so Leute, die sich so ganz speziell auf eins einschießen und speziell die Leute, die viel Popmusik machen, die müssen halt breit aufgestellt sein, weil du als Popmusik hast du halt sowohl programmierte Drums zum Beispiel und programmierte Instrumente wie Synthesizer, vielleicht mal einen programmierten Bass, Drums, als auch das Ganze in Real, also echte Gitarren, echtes Schlagzeug und bist dann automatisch ein bisschen flexibler. Also ich glaube, es gibt beides tatsächlich. Also muss
aber
es
dann
ja
aus Bandsicht nehme ich mir lieber einen, der sich auf ein Genre spezialisiert hat. Wahrscheinlich, oder? Also würde ich jetzt einfach spontan sagen, wenn jemand sagt, er mischt nur Indie-Rock oder so, dann wäre es als Indie-Rock-Band wahrscheinlich sinnvoll, zu so jemandem zu gehen, weil du dann genau weißt, der macht 24/7 nichts anderes und kennt sich dann entsprechend mit meiner Produktion, meinem Genre etc. auch wirklich aus.
Ja, also wenn ich definitiv in einen Genre rein will, dann macht es schon Sinn, zu so jemandem zu gehen. Ich glaube, speziell für Bands, die gerade am Anfang stehen, ist es sinnvoll, zu einem Mischer zu gehen, der das so macht. Ich glaube, wenn man als Band schon ein paar EPs gemacht hat, dann ist es vielleicht ganz cool, zu jemandem zu gehen, der nicht so ganz in, der jetzt nicht so spezialisiert auf ein Genre ist, weil der vielleicht nochmal einen neuen Blickpunkt auf die Musik gibt. Also, und vielleicht Sachen macht, die man jetzt bei jemand, der nur ein spezielles Genre macht, nicht kriegt, weil der gar nicht in diese Schiene denkt. Also, oder in diese Richtung denkt.
Also quasi und wieder das Argument von vorhin, nochmal neue Meinungen, frische Ohren quasi, die nicht voreingenommen sind auf einen oder nicht festgefahren sind sozusagen.
Genau, ich glaube, wenn man als Band anfängt, ist es manchmal ganz gut, sich erstmal auch als Band selber zu etablieren. Also A, seinen Sound zu finden und B, sich eine Fanbase aufzubauen. Und da ist es manchmal einfacher, wenn man zu jemandem geht, der halt das Genre, der weiß, was in dem Genre gerade stattfindet. Mhm. Wobei ich sagen würde, dass es in so speziellen Genres wie Hip-Hop und Metal oder EDM vielleicht besser funktioniert mit den Genre-Mischers als jetzt, wenn du in dem Indie-Pop-Bereich unterwegs bist. So. Also gibt's da.
Gibt es so ein paar Fehler, die dir in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen sind, die Musiker relativ einfach vermeiden können? Jetzt quasi im Hinblick auf, wie macht man dir dein Leben leichter oder bei der Produktion, beim Arrangement, wie auch immer, was dir so in den letzten 10 Jahren aufgefallen ist, die einfach häufig vorkommen, aber letztendlich viel oder einerseits einfach zu beseitigen sind, aber auch viel dazu beitragen, dass entsprechend die Qualität darunter leidet?
Ja, also was mir am häufigsten auffällt tatsächlich ist, dass Spuren nicht anständig editiert sind. Und das ist zum einen halt diese Timing-Editing-Geschichte, dass einfach sauber gespielt wird. Und zum anderen aber auch Fade-Outs am Ende von einer Audioregion zu machen und Fade-Ins bei der nächsten, wenn es wieder losgeht. Mhm. Oder Crossfades zwischen zwei Regionen. Atmer nicht mittendrin abschneiden, sondern entweder den Atmer ganz da lassen oder ganz wegmachen. Solche eher, naja, es klingt schon fast banal, aber das macht total viel aus. Wenn man eine ganze Produktion hat, wo überall Knackser und Dings drin sind, dann bin ich erstmal 2 Stunden am Knackser rausmachen und Atmen reparieren. Und bis ich dann das Mischen anfange, ist natürlich meine Kreativität auch dahin. Irgendwie. Das ist tatsächlich so das der größte Punkt. Und je nachdem, wie technisch versiert dann die Leute sind, geht es dann weiter, Instrumente sauber, also entweder sauber spielen und wenn man es nicht 100% sauber spielen kann, dann halt tight editieren. So. Und wenn man das nicht selber kann, das von jemandem machen lassen. Weil das, je nachdem, in welchem Genre man dann natürlich auch unterwegs ist, wirklich viel dazu beiträgt, dass man das Gefühl hat, das ist professionell gemacht. Mhm. Selbiges gilt dann auch für Vocal Tuning natürlich. Also einfach entweder man tunet die Vocals selber wenn es nicht so ist, wie man sich's vorstellt, oder man lässt es machen, oder man sagt es mir und ich mach's. Würde ich jetzt aber, also das einem Mixing-Engineer zu überlassen, finde ich nicht so gut. Wenn es einen Produzent gibt, soll es der Produzent machen. Wenn die Band selber produziert, soll es die Band machen.
Okay.
Genau.
Also quasi schon mal Editing als großer Punkt, das Beste aus den aufgenommenen Spuren rausholen, bevor man es dann entsprechend an wen auch immer weitergibt.
Absolut. Und sich wirklich auch, was ich auch ganz oft habe, ist, dass sich Leute dann zum Beispiel Gitarren oder Bass mit DI aufnehmen, wo dagegen auch erstmal nichts einzuwenden ist. Das Problem aber dann ist, dass ich DI-Spuren kriege und dann heißt es, mach was draus.
finde einen Sound.
Ja, aber dann mache ich halt, genau, finde einen Sound. Aber das Ding ist, dass die Band halt den Sound finden sollte und nicht ich. Also die Band sollte eigentlich schon wissen, oder der Künstler, je nachdem, was er sich denn erwartet. Weil sonst, also man kann das natürlich auch zusammen erarbeiten, aber das ist dann ein sehr langer Prozess auf jeden Fall. Das sollte eigentlich vor dem Mischen passieren.
Das
ist dann mehr so eine Produktionssache eigentlich.
Da habe ich exakt die gleichen Erfahrungen gemacht, dass man eigentlich vor dem Mixing schon, also dass viele Künstler allgemein, gerade durch diese Möglichkeiten, dass du halt dann in der Post-Production beim Mischen wie auch immer noch so viel retten und verändern kannst, dass man total entscheidungsscheu irgendwie wird und dann während der Produktion sich denken, nehme ich es mal blöd gesagt jetzt so allgemein wie möglich aus, nehme ich es so allgemein wie möglich auf, später kann ich mich ja dann noch entscheiden, wie ich es mache. Aber das passiert genau. Dann halt meistens nicht. Und dann hast du so ein Brei letztendlich, der halt einfach nicht dem Soundbild entspricht, das du letztendlich haben willst. Also das fällt mir auch ganz oft auf, dass du in der Produktion selbst super ungern Entscheidungen triffst und da dass du in der Produktion Entscheidungen treffen solltest, gerade im Sinne von Sound oder wie, auch irgendwas mit, also gerade Gitarrensound finde ich, und da auch ganz wichtig, wenn du ein ganz bestimmtes Delay oder irgendeinen bestimmten Hall oder was auch immer drauf haben willst, das zumindest zusätzlich dazu liefern zu einer trockenen Spur oder sowas, das finde ich auch ganz wichtig.
Ja, voll. Also am liebsten natürlich so fertig wie möglich, und wenn da echt irgendwie der Produzent fehlt oder die Entscheidungsfreudigkeit irgendwie nicht da ist, dann auch zumindest halt die wichtigen Effekte extra liefern auf einer Spur, finde ich sehr wichtig. Sonst wird es halt langwierig. Also man kriegt es ja dann trotzdem gebacken, aber es wird halt langwierig und anstrengend für alle Beteiligten. Weil sich die Band denkt, warum wird das nicht so, wie wir es uns vorstellen, und der Mischer denkt sich, oh Gott, was soll ich jetzt da machen? Das ist dann einfach keine gute Voraussetzung. Genau.
Warum sollte man die eigenen Songs denn zu einem Profi geben? Also relativ naive und banale Frage, aber warum sollte man einen Profi mit an Bord holen, wenn man es blöd gesagt theoretisch auch alleine machen könnte?
Weil der Profi mehr Erfahrung hat. Und weil man, also zum einen das, was wir vorher schon besprochen haben, dieser neue Einblick in die Musik, und weil der Profi macht ja nichts anderes als mischen oder mastern, und einfach da vielleicht hat das geschultere Gehör, was dem entspricht, und kann dieses Material eben durch seine Erfahrungen, durch das geschultere Gehör leichter auf ein sehr hohes Level bringen, wie wenn man als Band jetzt das erste Mal an seinen eigenen Songs arbeiten, so gerade noch so rumprobiert, was ist ein Kompressor und was macht der? Und dagegen jemand, der das halt jeden Tag macht, der weiß halt, okay, ich brauche das Setting auf dem Kompressor und ich brauche den EQ, und dann ist das der Sound, den ihr euch vorstellt. Und als Band bist du halt erstmal 3 Tage am Rumprobieren, wie kann ich denn mit dem EQ den Sound hinkriegen, den ich in meinem Kopf höre? Und als Profi sitzt man halt da und sagt, ach, das wollt ihr haben, okay, cool, dann nehme ich das und das und das und läuft. Und es geht dadurch schneller und öffnet dann auch wieder neue Möglichkeiten, weil man halt merkt so, okay, cool, so kann man den Sound machen. Kann man das jetzt woanders drauf projizieren? Kann ich jetzt sagen, ey, wir passen das Delay an, weil das dann irgendwie noch cooler ist oder so? Und da hat man dann einfach dadurch mehr Möglichkeiten, und dadurch ergibt sich eine größere Soundlandschaft, würde ich sagen. Auch. Also man ist dann dadurch auch ein bisschen offener, mehr rumzuprobieren, weil es eben weniger probieren ist, sondern mehr sagen kann, hey, ich höre das in meinem Kopf, schau mal, so und so stelle ich es mir vor, und der Profi weiß dann, okay, cool, mach mal so. Und weiß dann auch, wie man das umsetzt.
Es gibt ja gerade in der Hinsicht immer wieder die Diskussion, Kontroverse, wie auch immer man das nennen will, dass ein Musikproduzent, ein Mischer, ein wer auch immer, gibt es ja gefühlt erstmal jeder nennt sich mittlerweile Musikproduzent und bietet das irgendwie an. Und dementsprechend gibt es dann auch, ich mische dir deinen Song für 30 Euro oder so. Ja. Einerseits, ganz klar, macht wahrscheinlich vielen, also erstmal macht es, glaube ich, so ein bisschen die Industrie kaputt, weil irgendwo zahlt man 2000 Euro für einen Mix und dann denkt sich erstmal eine Band, die sich damit nicht beschäftigt hat oder nicht weiß, was dahinter steckt, wieso sollte ich denn 2000 zahlen, wenn ich es auch für 30 bekomme? und die Frage an dich jetzt in dem, oder die zwei Fragen an dich, wie stehst du da so ein bisschen dazu, dass sich jeder irgendwie Mixing Engineer denkt und dazu Dumpingpreisen da seine vermeintlichen professionellen Dienste anbietet und in dem Zuge, was sollte denn ein Mix kosten, wenn man das sagen kann?
zum Ersten, also ich glaube, dass jeder, wie soll ich sagen, also klar, Dumpingpreise machen die Industrie kaputt. Ich glaube, dass man trotzdem meistens ungefähr das bekommt, für was man zahlt, jetzt blöd gesagt, weil Dumpingpreise bekommt man dann entweder bei Leuten, die das nicht hauptberuflich machen und dementsprechend hat man dann vielleicht längere Wartezeiten, die Leute haben vielleicht nicht so viel Erfahrung und dann wird das Ergebnis nicht so gut. Und wenn ich jetzt als Band sage, okay, ich nehme das in Kauf, ich kann damit leben, ich zahle dafür weniger, dann ist das ja eine Entscheidung, die eine Band trifft so. Und ich glaube, dass man sich da als Mix-Engineer und als Musikproduzent, die im hochpreisigen Sektor oder im höherpreisigen Sektor unterwegs sind, keine Gedanken drüber machen braucht, weil die Bands, die sich für sowas entscheiden oder auch Künstler als Kunde nicht interessant sind und auch als Projekt nicht. Weil du kannst den Leuten dann nicht erklären, warum dein Mix besser ist, weil du 4 oder 5 oder eben 2000 Euro verlangst, weil die den Unterschied nicht verstehen, wenn sie mit einem 30-Euro-Mix zufrieden sind. Dementsprechend ist das glaube ich, sollte man sich da als jetzt speziell aus der Sicht eines Dienstleisters, also als Mischer oder auch Mastering-Engineer, glaube ich, da nicht so klar, es sind Dumpingpreise, klar, es macht die Industrie kaputt, aber die Frage ist dann eben, willst du einen Kunden haben, der dann ständig wegen dem Geld rumkackt? So, jetzt mal ganz direkt gesagt. Oder willst du einen Kunden haben, der deine Arbeit wertschätzt und dem das, der bewusst dieses Geld zahlt, weil er deine Arbeit haben will? Dementsprechend mache ich mir da nicht, also ich für mich mache mir da nicht so viel Gedanken über Dumpingpreise. Und habe auch die Feststellung gemacht, dass Bands dann vielleicht das Angebot angenommen haben, also die mit mir geredet haben und dann sind sie zu jemand anders gegangen, das Angebot angenommen haben und dann am Ende aber doch gesagt haben, oh, das ist eigentlich nicht geil. René, kannst du das nochmal machen? So. Und ich schätze mal, wenn man da jetzt mehrere Leute zu dem Thema fragt, die werden da, glaube ich, Ähnliches berichten. Was sollte ein Mix kosten? Richtig. Ja, das ist abhängig. Mixpreise gehen nach oben mit den Referenzen. Also, wenn ich jetzt natürlich jemanden frage, der ausschließlich Charts macht, dann verlangt er natürlich jemand, der mehr als jemand, der jetzt mehr Indie macht. Und das ist wirklich schwer zu sagen. Ich denke, wenn man jetzt mit jemand Junges zusammenarbeitet, der gerade anfängt zu mischen, dann sind die Preise, schätze ich mal, über 150, 200 Euro. Und die Leute sind top motiviert natürlich, weil sie Bock haben. Und es ist cool so. Und je erfahrenere Leute man hat oder die bestimmte Referenzen haben, desto mehr gehen die Preise nach oben. Es ist halt schwer zu sagen, was jetzt da jemand speziell verlangt für einen Mix. Ich würde sagen, dass man in Deutschland zwischen 300 und 400 Euro kriegst du auf jeden Fall einen professionellen Mix. Es ist aber nicht für jeden im Budget. So. Und da muss man halt sagen, okay, vielleicht finde ich jemanden, der das für 150 macht und das Ergebnis auch cool ist. Das sind wir wieder bei dieser Frage von vorher eigentlich. So, was erwarte ich mir? Und da muss ich dann einfach auch direkt mit den Leuten reden, mir die Referenzen von den Leuten anhören und schauen, passt es in mein Budget? Taugt mir der Sound? Will ich das Geld ausgeben? Oder halt nicht? Und dann sollte man sich da einfach mal breit informieren. Also in verschiedenen Kategorien informieren. So.
Das heißt, theoretisch, wenn ich es mir leisten kann, geil, aber sonst quasi eher weniger am Preis orientieren, sondern, oder andersrum, du schaust, was hast du zur Verfügung und dann entsprechend den bestmöglichen für dein Budget finden. Okay.
Genau. Und vielleicht auch mal informieren bei Leuten, die vielleicht ein bisschen außerhalb vom Budgetrahmen sind, weil vielleicht haben die Bock auf das Projekt und machen ihn und gehen runter oder sagen, haben voll Bock auf das Projekt und man findet irgendwie finanziell eine andere Lösung, die irgendwie funktioniert.
Mhm.
Da glaube ich, darf man ganz nach dem Motto fragen, kostet nichts. Einfach fragen so, hey, wir sind Band XY, wir haben das Budget, schau mal, hier ist eine Demo von uns, hast du da Bock drauf? Und dann sagen die Leute schon ja oder nein. So ganz einfach, weil es kann auch sein, dass jemand gerade einfach, dass man zum richtigen Zeitpunkt fragt und ein anderes Projekt ausgefallen ist und die Leute das dann halt machen, obwohl es vielleicht nicht ihr Budgetpreis, nicht eigentlich ihr Mixpreis wäre, aber sie sagen, hey, ich habe Lust drauf, ich habe Zeit, ich mache das jetzt. Kann sein, man weiß es nicht, aber fragen schadet nichts.
Das sind wahre Worte. Von mir wäre es tatsächlich schon gewesen. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte an Musiker, die du irgendwie mitgeben möchtest, egal ob es jetzt um Produktion, Mixing, was auch immer geht?
Ja, mehr oder weniger abschließend. ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es maximal hilft, wenn man sich ein Team zusammenstellt. Und zwar in jedem Bereich. Also fürs Marketing Leute sucht, die da spezialisiert drauf sind. Fürs Mastering, fürs Mischen. Wenn es geht, auch als Produzent. Und sich da ein Team zusammenstellt in dem Budgetrahmen, den man hat. Und ich glaube, wenn man ein cooles Team hat, dann kann man aus einem Home Recording wirklich sehr, sehr weit kommen. Weil einfach jeder drin hängt, weil jeder Bock hat und weil jeder das macht, worauf er selber spezialisiert ist. Und das würde ich halt Bands nahelegen, sich darüber Gedanken zu machen, weil es natürlich schön ist, die eigenen Projekte komplett selber zu machen und man lernt total viel dabei. Aber ab einem bestimmten Punkt muss man halt sagen, ist es ein Hobby oder will ich damit wirklich vorankommen? Und wenn ich wirklich vorankommen will, dann sollte man sich, glaube ich, Leute suchen, die einem dabei unterstützen können.
Mhm.
Wenn ich jetzt sage, ich mache das als Hobby und ich spiele dreimal im Jahr, dann steht das vielleicht in keiner Relation dazu. Aber wenn ich jetzt sage, hey, irgendwie Musik ist mir wichtig und ich will meine 50 Gigs im Jahr haben, dann wird es halt schwer, das ohne Booker auf die Reihe zu kriegen vielleicht. Außer man hat jemand, der da sehr, sehr affin ist in der Band. Und ja, je nachdem, man wächst halt dann mit seinem Team und man baut es aus und es wird größer und da hat man halt Möglichkeiten, vorwärts zu kommen. Genau. Und das würde ich jeder Band ans Herz legen. Dass
Perfekt,
sie sich da drüber Gedanken machen.
Perfekte Abschlussworte.
Genau.
Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich glaube, dass man da als Musikern wirklich einiges mit an die Hand geben konnte, dass letztendlich auch die Songs oder die Aufnahmen besser werden, was jetzt für gerade meinen Bereich Marketing, Business etc. ja zumindest mal die Grundlage ist, dass die Songs einfach wirklich gut sind,
ja.
Die man auf jeden Fall schaffen sollte, weil für einen schlechten Song hilft meistens das beste Marketing nichts.
Das ist wahr, ja.
Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Danke dir.
Ja, voll gern. Mich hat es tierisch gefreut, dass ich ein bisschen was beitragen konnte, durfte. Ja, hat mir Spaß gemacht.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war die 9. Episode von How to Make It, dem Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Ich hoffe wie immer sehr, dass du einiges für dich aus dieser Folge mitnehmen konntest und auch in Zukunft umsetzen kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch bitte mit anderen Musikern, die davon profitieren könnten, lass eine Bewertung da und schau auch gerne auf dem Adamant Music YouTube-Kanal vorbei, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank für deine Unterstützung und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.